Eldoradio Podcast.
Gestern war SPD-Politiker Peer Steinbrück bei mir im Studio, bevor er zur Konferenz On the Record vom TU-Studiengang Wirtschaftspolitischer Journalismus gefahren ist. Ja, ich habe ihn mir nochmal exklusiv vorher für Eldoradio geschnappt. Im letzten Jahr war er noch Kanzlerkandidat, von 2005 bis 2009 Finanzminister in Berlin und davor Ministerpräsident von NRW. Aktuell ist Peer Steinbrück Mitglied im Bundestag. Herr Steinbrück, Helmut Schmidt hat Sie einmal in einem Interview zu den Leuten gezählt, die zur geistigen Führung dieser Nation gehören. Wie kann man sich so jemanden denn als Studenten vorstellen? Waren Sie besonders ehrgeizig?
Nein, ich glaube nicht ehrgeiziger als andere. Ich habe spät mein Abitur gemacht, schlicht und einfach, weil ich sitzen geblieben bin. Dann verlor ich Zeit durch die Bundeswehr und das bedeutete, dass ich relativ spät anfing zu studieren und in der Tat mir sagte, also das ziehst du nicht allzu lange raus. Deshalb habe ich nach 10 Semestern meinen Abschluss gemacht.
Ja, ich habe gelesen in Ihrer Vita, dass Sie ungefähr 4 Jahre für Ihr VWL-Studium in Kiel gebraucht haben und das doch ziemlich schnell durchgezogen haben, wenn man bedenkt, dass die meisten Studiengänge für Bachelor und Master mindestens 5 Jahre Regelstudienzeit angesetzt haben. Sind Sie denn trotzdem unter der Woche auch mal mit den Kommilitonen rausgegangen, um die Häuser gezogen, haben dann und wann mal ein Pilzchen mehr getrunken und ja, die erste Vorlesung am nächsten Tag einfach sausen gelassen?
Ja, daran hat es nicht gefehlt. Also die Tatsache, ich glaube, ich habe Anfang des 10. Semesters das Diplom gemacht in Volkswirtschaftslehre. Ich wohnte lange Zeit in einer Wohngemeinschaft in einem wunderbaren Altbau in Kiel, der errichtet war um die Jahrhundertwende 19. des 20. Jahrhunderts. Da ging es hoch her, da wurden wilde politische Debatten geführt, was alles auch noch ein bisschen zusammenhängt mit der 68er-Entwicklung und der Politisierung der Hochschulen damals. Demonstrationen gegen das geplante Hochschulrahmengesetz in Schleswig-Holstein. Also daneben auch ein paar Jobs gehabt, mindestens in den Semesterferien, um Geld dazu zu verdienen. Eine wissenschaftliche Hiwi-Stelle in einem Institut für Regionalforschung. Also Sie sehen an der Aufzählung, das war alles nicht so strebsam und monoton.
Ja, gab es denn in Kiel eine Stammkneipe, wo Sie dann immer mit Ihren Kommilitonen hingegangen sind? Oder waren Sie doch eher der Typ, der dann in der WG-Küche politische Diskussionen angefacht hat?
Beides. Wir hatten eine so große Wohnung, wir wohnten da zu 4 Pärchen. Manchmal gab es auch gewisse Wechsel. Da gab es auch einen großen Gemeinschaftsraum. Und gelegentlich haben wir dort auch gemeinsam gegessen und auch gekocht. Wir haben sogar Wert darauf gelegt. Das machte auch die Gemeinschaft irgendwie aus. Aber daneben gab es auch mindestens 2 oder 3 Stammkneipen. Eine fällt mir gerade ein, die hieß Quam Quam.
Und was war besonders an der?
Die machten ein exzellentes Reisfleisch und hatten gutes Bier.
Ja, das hört sich ja schon nach einer wilden Studentenzeit an, so wie man sich auch eine Studentenzeit vorstellt. Aber hatten Sie auch mal, hat Ihnen mal der Kopf gebrummt von zu vielen Formeln und komplizierten Wirtschaftsmodellen? Gab es auch mal so Situationen, wo Sie gedacht haben, boah, nee. Was mache ich hier eigentlich?
Ja, das hatte damit zu tun, dass damals das, was ich studierte, also Nationalökonomie mit der Volkswirtschaft, sehr stark mathematisiert oder ökonometrisiert wurde. So Mikromodelle spielten eine wahnsinnige Rolle. Es kam rüber aus den Vereinigten Staaten und war sehr stark auch beeinflusst von Mathematik und von Statistik. Und das habe ich buchstäblich gehasst. Und bis auf den heutigen Tag halte ich diese Modellhuberei in der Volkswirtschaft und auch in der Betriebswirtschaftslehre für ziemlich willkürlich, weil sie mit der Variabilität und Komplexität der Wirklichkeit schlicht und einfach mit einem Trick fertig werden. Sie stellen einiges, wie es im Lateinischen heißt, ceteris paribus. Das heißt, sie schließen es einfach aus und damit basteln sie sich ihre Realität zurecht. Und das geht dann gelegentlich auch schön in die Hose, wie wir gerade bei der Finanzkrise erlebt haben.
Also aktuell ist es ja so, dass die SPD überlegt, die Wirtschaftsweisen abzuschaffen. Das sind 5 Ökonomen, die die Bundesregierung bei wirtschaftlichen Fragen beraten. Klar, sie sind VWLer, aber ist es nicht auch manchmal für Politiker schwer, wenn das Studium schon so lange zurückliegt, alle Wirtschaftsstrukturen komplett überblicken zu können? Braucht man da keine Experten mehr?
Naja, Sie haben ja Experten. Ich komme nochmal zurück, Frau Wernske. Ich glaube, das sind Einzelstimmen, nun plötzlich den Sachverständigenrat abzuschaffen. Ich wäre nicht dafür. Politik muss auch kritischen Sachverstand und kritische Äußerungen aushalten. Und wenn der Sachverständigenrat dann auch einiges gegen den Strich bürstet, dann muss man das ertragen. Sie sind als Politiker ja nicht Herr aller Überblicke. Und Sie sind auch nicht allmächtig und Sie wissen auch nicht alles. Insofern sind diejenigen gut beraten, sich Sachverstand auch zu organisieren oder in Gesprächen, in einem Suchverfahren herauszufinden, was dann die beste Lösung ist oder was überhaupt die Ausgangslage, die Realität ist. Ich teile ja einige Einschätzungen des Sachverständigenrates zum Beispiel nicht. Er tut so, um ein Beispiel zu geben, als ob wir in Deutschland es durchaus mit ausreichenden Investitionen zu tun haben. Ich sehe seit 10, 15 Jahren in Deutschland sowohl bei den privaten, gewerblichen Investitionen wie bei den staatlichen und auch kommunalen Investitionen erhebliche Defizite. Insofern würde ich da gerne mit dem Sachverständigenrat drüber streiten.
Also ich studiere auch selber VWL und in allen Vorlesungen wurde mir bis jetzt gepredigt, dass der Mindestlohn aus wirtschaftlicher Sicht totaler Quatsch sei.
Ja.
Das haben die Professoren immer schön durchgekaut. Fällt es Ihnen nicht auch manchmal schwer, Ihre Rolle als Ökonom und als SPD-Politiker zu vereinen?
Nein, ich bin ja nicht schizophren. Aber das, was Sie erleben, das ist auch mein Eindruck. Es gibt wirtschaftswissenschaftliche Schulmeinungen. Und es gibt auch einen gewissen, ich nenne es mal Mainstream in den Wirtschaftswissenschaften. Und der macht sich sehr stark bemerkbar bei der Bewertung des Mindestlohnes. Da spielen soziale Fragen überhaupt keine Rolle. Oder zum Beispiel der einfache politische Satz, dass all diejenigen, die Vollzeit arbeiten, ein Einkommen erzielen sollen, das ihnen ein einigermaßen, ich betone, einigermaßen würdiges Leben gibt. Das kommt bei denen nicht vor. Bei denen kommen auch bezogen auf den Mindestlohn kompensatorische Effekte nicht vor. Zum Beispiel, dass man dann soziale Transfers vielleicht nicht mehr zu zahlen braucht, die sogenannten Aufstocker oder dass die plötzlich ja auch Steuern zahlen oder dass zum Beispiel ein solcher Mindestlohn die Kaufkraft volkswirtschaftlich erhöht. Da gibt es übrigens eine Reihe von Studien aus nicht dem universitären Bereich. Zum Beispiel Prognos aus Basel hat dazu mal eine Studie gemacht. Aber zurück zu Ihrem Punkt, ja, ich bedauere, dass es diese manchmal sehr verfestigten Lehrmeinungen gibt an den Hochschulen, die, ich scheue mich nicht zu sagen, gelegentlich auch etwas ideologisch geprägt sein können. All diejenigen, die sich als Monetaristen entwickelt haben, da ist spürbar, dass es eine anti-keynesianische Ideologie ist, die dahinter steht.
Also die Agenda 2010 mit den Hartz-Reformen hat der SPD und Schröder, das kann man schon so sagen, glaube ich, das Kanzleramt gekostet. Heute profitieren wir nach der Krise eigentlich von diesen Reformen. Aber damals bei der Veröffentlichung gab es einen Riesenaufschrei. Fällt es da einem Politiker manchmal schwer, vernünftig zu entscheiden, auch wenn man vermuten kann, dass der Partei so etwas das Kanzleramt kosten kann? Man sagt ja auch, oder viele sagen momentan den Politikern nach, dass sie lieber Wischiwaschi-Politik machen, um ja ihre Ämter nicht zu gefährden.
Ja, Sie müssen, und das ist eine sehr schwierige Entscheidung, als Politiker irgendwann mal für sich klarkommen, ob Ihre Verantwortungsbereitschaft so weit reicht, auch etwas zur Sprache zu bringen und durchsetzen zu wollen, dass ihnen das Mandat und damit eine Wahl kosten kann. Schröder ist dazu damals bereit gewesen. In meinen Augen ist das die Wahrnehmung politischer Verantwortung, wie sie übrigens mal jemand beschrieben hat, nämlich Max Weber, in einer berühmt gewordenen Rede Anfang des 20. Jahrhunderts. Und ich glaube, dass Politiker aufgerufen sind, nicht Wischiwaschi zu machen, sondern sich schlau zu machen, zu lernen, dann aber eine Position zu vertreten und durchzusetzen, auch auf die Gefahr hin, dass sie darüber in einer Minderheit bleiben und gegebenenfalls abgewählt werden. Ich glaube, dass sie darüber auch eher vertrauensbildend wirken und auch Respekt erfahren, wenn sie das tun.
Herr Steinbrück, wären Sie eigentlich heute noch mal gerne Student?
Ja, allerdings würde ich nicht mehr Volkswirtschaft studieren, sondern wenn man sich vorstellt, dass es so etwas gibt wie ein zweites Leben, weiß nicht, wie einige das nennen, Inkarnation, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich würde einen handwerklichen Beruf gerne machen wollen, und zwar Tischler. Oder aber ich würde wieder studieren, und zwar Geschichte.
Mein Eindruck war, beim letzten Wahlkampf wurden viele Themen diskutiert. Wir hatten die Mütterrente, wir hatten die Rente mit 63 oder Steuererhöhung. Aber Themen, die nur auf uns als junge Generation zutreffen, wurden doch schon eher ausgelassen. Aber ist da nicht irgendwie dringend Redebedarf?
Ich zögere mit der Antwort, wie Sie merken, weil ich glaube, dass es eine Reihe von Themen gegeben hat, die vielleicht von der Politik einerseits nicht gut genug vorgetragen worden sind, andererseits aber medial auch unterwertig behandelt worden sind, die aber automatisch auch Ihre Generation betreffen. Alles, was mit Kinderbetreuung zu tun hat, alles, was mit Bildung zu tun hat, auch alles, was mit Hochschulen zu tun hatte, siehe der entsprechende Hochschulpakt oder auch die Exzellenzinitiative, bis hin natürlich zu ganz konkreten Punkten wie BAföG, siehe auch die Erhöhung von BAföG, betraf ja letztlich auch Ihre Generation. Ich glaube, Sie müssen als Studentenschaft ein bisschen aufpassen, dass dabei andere Mitglieder Ihrer Generation nicht zu kurz kommen. Zum Beispiel diejenigen, die eine rein berufliche Ausbildung anstreben, von der ich viel halte. Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir uns nicht zu sehr nur auf die akademische Ausbildung konzentrieren, sondern ich möchte mit Blick auf den zukünftigen Fachkräftemangel auch sehr stark die berufliche Ausbildung nach vorne bringen. Oder ein anderes Thema, Integration. Und wenn wir über Integration reden, reden wir automatisch über Bildungsangebote, fast würde ich sagen vom Kindergarten bis hin zu einem Schul- und Berufsabschluss, auch für diejenigen, die einen Migrationshintergrund haben. Insofern, das Zögern von mir am Anfang war davon geprägt, dass ich Ihnen nicht so uneingeschränkt zustimme, das sei alles unter den Teppich gekehrt worden. Mhm.
In der letzten Zeit war außerdem noch ein Dauerthema das sinkende Wirtschaftswachstum, was auf uns als jüngere Generation ja auch zukommen wird. Im letzten Sommer hat dann zum Beispiel der französische Ökonom Thomas Piketty das Buch Das Kapital im 21. Jahrhundert veröffentlicht. Und daran schreibt er sogar von einem Stillstand des Wirtschaftswachstums und einer krassen Spaltung zwischen Arm und Reich. Eine Entwicklung, die wir irgendwann ausbaden müssen, heißt das im Endeffekt für uns, dass wir mehr Angst vor Arbeitslosigkeit haben müssen?
Ja, ich glaube, dass Ihre Befürchtung und die Skepsis berechtigt ist. Oder dass ich jetzt in Cassandra fallen will oder plötzlich pessimistisch bin. Aber in der Tendenz teile ich das, was Piketty geschrieben hat, wobei er mit Blick auf die Verteilungsungerechtigkeit und Drift gar nicht mal so originell ist. Also sein amerikanischer Ökonomkollege Stieglitz, übrigens auch ein Nobelpreisträger, hat das längst in einem Buch deutlich gemacht. Und hier in Deutschland ist es kein geringer als ein Sozialhistoriker, Hans Ulrich Wähler, der leider gestorben ist vor einigen Monaten, der hat diese Verteilungsproblematik auch deutlich gemacht, die übrigens zurückschlägt auch auf den Zusammenhalt des Gemeinwesens. Was das Wachstum betrifft, teile ich auch diese Skepsis. Wir haben vorhin, glaube ich, kurz darüber gesprochen, dass zu wenig investiert wird. Das Wachstumspotenzial in Deutschland ist jedenfalls durch ausreichende Investitionen in den Kapitalstock nicht gestützt worden. Und die demografische Entwicklung in Deutschland wird zu einer Reduzierung des Arbeitsvolumens führen und auch negativ auf das Wachstum laufen. Und dann haben wir es natürlich mit Einflüssen der Globalisierung und einer deutlichen Veränderung des Arbeitsmarktes zu tun. Fazit, ja, ich glaube, es wäre nicht ehrlich zu bestätigen, dass Ihre Generation größere Schwierigkeiten haben dürfte, gut bezahlte, feste, tariflich bezahlte Jobs zu bekommen als meine Generation, also Anfang bis Mitte der 70er Jahre.
Ja. Ist denn bei der ganzen Entwicklung, die auf uns zukommt, ist da eine Rente mit 63 überhaupt noch realistisch, wenn man betrachtet, dass es einen demografischen Wandel gibt?
Nein, ich bin ein Anhänger der Rente mit 63, wohl wissend, dass es Anpassungsprobleme gibt, weshalb ich auch für flexible Möglichkeiten bin. Das heißt, diejenigen, die buchstäblich kaputt sind, die kaputte Knochen haben, ausgebrannt sind, die dürfen natürlich nicht ins Bergfreie fallen. Aber angesichts der demografischen Entwicklung glaube ich, dass im Durchschnitt, ich sage im Durchschnitt, nicht jeder Einzelne, im Durchschnitt wir länger arbeiten müssen. Und ich kann gut verstehen, wenn Ihre Generation auf rentenpolitische Beschlüsse sehr kritisch guckt, gegebenenfalls auch sagt, das geht auf unseren Rücken.
Ja, womit müssen wir denn dann als junge Generation noch rechnen, wenn so unsere Zukunft prophezeit wird?
Naja, das ist ja nicht ein Automatismus. Auch nochmal, deshalb bin ich ja kein Zukunftspessimist. Diejenigen, die eine gute Ausbildung haben, die Abschlüsse haben, werden in meinen Augen nicht ins Bodenlose fallen. Am ehesten sind diejenigen gefährdet, die keinen Schulabschluss und keinen Berufsabschluss haben, egal ob akademisch oder beruflich, die dann nachqualifiziert werden müssen, was erkennbar schwierig ist. Alle anderen werden sich vielleicht nicht auf eine stetige Berufsbiografie einstellen müssen. Also ich gebe ein Beispiel. Diejenigen, die vielleicht 50er, 60er, 70er Jahre anfingen, da waren viele, die in einer einmal genossenen Ausbildung ein ganzes Leben lang in einem Unternehmen beschäftigt gewesen sind. Das wird es nicht mehr geben, sondern in ihrer Generation wird vielleicht alle 5 bis 6 Jahre man sich weiterqualifizieren müssen, wird vielleicht 5 oder 6 Mal unterschiedliche Jobs haben in vielleicht 7 oder 8 Unternehmen, nur um ein Beispiel zu geben. Und wird gegebenenfalls auch, was den Wohnort betrifft, sehr viel mobiler sein müssen als die Generation und meine Eltern und meiner selbst.
Also wir haben ja gerade schon über Ausbildung gesprochen und ob das nur eine Ausbildung ist oder ein Studium. Aber es ist ja eigentlich ein Fakt, dass für ein steigendes Wirtschaftswachstum man dringend Innovationen braucht. Also müsste da nicht auch der Staat noch mehr in den Bildungssektor, egal ob das jetzt nur die Uni oder die Schule ist, investieren? Also ich kann jetzt nur aus meiner Perspektive als Student sprechen. Ich habe zum Beispiel momentan eine Vorlesung, da gibt es nicht genügend Plätze für alle Studenten. Wir können nicht zu den Übungen gehen oder zu den Tutorien, die klausurrelevant sind, weil die Uni sagt, wir haben kein Geld dafür. Wir haben kein Etat und keine Mittel, kein Personal, das wir bezahlen können. Wenn die Situation aktuell so an den Universitäten ist, wie sollen wir dann als junge Menschen noch mehr und gute, qualifizierte Abschlüsse machen, die ja eigentlich auch dringend für das Wirtschaftswachstum nötig sind?
Ich stimme Ihnen zu und will es bei dem lapidaren Satz nicht belassen. Ich stelle vorweg, dass die Große Koalition gerade ein Finanzpaket beschlossen hat, das die Hochschulen, unter anderem auch die Hochschulen, besser ausstatten soll. Aber das ändert nichts, dass ich Ihnen folge. Die Bildungsinvestitionen über die gesamte Bandbreite von Bildung, angefangen von der U3-jährigen Betreuung über Kindergärten, allgemeinbildende Schulen, Hochschulen, berufliche Bildung bis hin zur Erwachsenenqualifizierung, ist in Deutschland deutlich unterfinanziert. Es lässt sich ausdrücken, wenn Sie den Durchschnitt der OECD-Staaten nehmen, einer Staatengemeinschaft, die vielleicht viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer einordnen können, dann investiert Deutschland ungefähr 1% jährlich, gemessen an unserer Wirtschaftsleistung, zu wenig in Bildung. 1% sind ungefähr 26, 27 Milliarden Euro. Gemessen an den Spitzenländern in Europa, insbesondere aus skandinavischen Ländern, investieren wir sogar 2% zu wenig in Bildung. So, das war auch meine These, nicht nur das mein Ansatz in dem Bundestagswahlkampf, wo natürlich jeder fragt, wo nimmst du das Geld her? Und da lautet meine Antwort nach wie vor, ja, wir werden dafür auch ganz gezielt Steuern erhöhen müssen. Und damals war die Rede, meinem Ansatz, einer Vermögensteuer, womit wir automatisch auch bei der Verteilungsdrift nochmal sind, die wir vorhin am Wickel gehabt haben, die offenbar nicht durchzusetzen ist, weil eine Mehrheit dies nicht will und auch politische Partner dafür fehlen.
Ja, wir waren jetzt gerade bei der Investition in den Bildungssektor. Unsere Rektorin der TU Dortmund hat jetzt letztens noch sich für Studiengebühren wieder, für die Einführung der Studiengebühren ausgesprochen. Da stellt sich natürlich bei uns die Frage, ist das nötig, um in Deutschland vernünftig studieren zu können? Und hat man nicht oder hat nicht jeder Recht auf eine vernünftige und kostenlose Bildung?
Ja, deshalb war ich ja auch in meiner Zeit hier als Ministerpräsident und vorher als Minister in Nordrhein-Westfalen für die Abschaffung der Studiengebühren für das Erststudium. Inzwischen gibt es die nicht mehr in Deutschland. Ich glaube, als eines der letzten Länder hat sich Bayern sogar davon verabschiedet. Das halte ich für richtig. Weil auch unter dem Gesichtspunkt, dass Kinder aus bildungsferneren Schichten oder aus Nicht-Akademiker-Familien die Chance haben sollen, unbelastet ein solches Studium mit Abschluss zu führen. Um ein Beispiel zu geben, wenn Sie als jemand, der als Elternpaar, das hat zwei Kinder, hier in Dortmund aufgewachsen. Er ist vielleicht vorher Stahlarbeiter gewesen, hat zum ersten Mal eine Tochter und Sohn, die Abi gemacht haben. Und der müsste 2000 Euro, also 4x500 Euro Studiengebühren im Jahr aufbringen. Das kann spielend 8-10% des verfügbaren Einkommens dieses Ehepaares sein. Eine ganz andere Frage ist, ob der Staat über ein Studium nicht auch Menschen, Frauen und Männer privilegiert, später, wenn sie berufstätig sind, überproportionale Einkommen zu erzielen. Mhm. Das ist eine Frage, die sich Australien und Neuseeland gestellt haben durch nachgelagerte Studiengebühren in Abhängigkeit der Einkommensentwicklung. Nach dem Motto, es war die Gemengelage der Steuerzahler, die euch diese Ausbildung kostenfrei ermöglicht hat, auf deren Basis ihr dann überdurchschnittliche Einkommen erzielt. Diese Frage, glaube ich, sollte man vorbehaltlos durchaus diskutieren.
Ja, wäre da nicht eine Einführung vielleicht auch der, Sie sagten gerade schon Vermögenssteuer oder manche sagen auch Reichensteuer einzuführen, wenn diese Leute auch profitiert haben von der kostenlosen Ausbildung im Staat, müsste da nicht irgendwie unser Sozialsystem so weit sein, dass wir sagen, die viel verdienen, müssen nachher mehr zurückgeben, als die vielleicht nicht so viel verdienen?
Da können wir uns treffen. Nur offenbar sind wir beide in der Minderheit mit einigen anderen. Denn die Bundestagswahlen habe ich ja letztlich auch verloren über das Thema von möglichen Steuererhöhungen, einschließlich auch der Erhöhung des Spitzensteuersatzes. Das ist offenbar ein sehr sensibles Thema und diejenigen gewinnen nach Lage der Dinge eher Wahlen in Deutschland, die sagen, wir wollen eher Steuersenkungen oder wir wollen gar keine Steuererhöhung. Die CDU-CSU ist sogar so weit gegangen, dass sie die Abschaffung von Steuerprivilegien und von Subventionen automatisch als Steuererhöhung definiert hat. Und damit fehlen natürlich finanzielle Spielräume, nicht nur mit Blick auf die Finanzierung von Kinderbetreuung, auch im Interesse von insbesondere Frauen, alleinerziehenden Frauen, Beruf und Kinder unter einen Hut zu bringen, sondern auch mit Blick auf das akademische Studium und, erlauben Sie es mir, auch die berufliche Bildung, an der mir sehr gelegen ist.
Jetzt im Fazit, meinen Sie, dass wir oder müssen wir Angst haben, dass die Studiengebühren wieder eingeführt werden?
Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, nach den Entwicklungen, die es in Deutschland gegeben hat, wird kein Bundesland, das wäre ja eine Entscheidung auf Landesebene, laufende oder zum Studium parallel geschaltete Studiengebühren wieder einführen. Ich bleibe dabei, damit ich nicht missverstanden werde oder später an den Haaren irgendwo hingezogen werde. Das, was wir in Australien und Neuseeland mit nachgelagerten Studiengebühren während der Berufsausübung bei überproportional hohen Einkommen erleben, ist etwas, wo ich mich jeder der Diskussion stellen würde.
Ja gut, um eine Frage kommen wir beim Interview natürlich nicht herum, vor allen Dingen halt hier in Dortmund. Wie kann man sich einen Per Steinbrück vorstellen, wenn der BVB 5-mal in Folge hintereinander verloren hat?
Ich rauf mir die letzten Haare, die ich auf dem Kopf habe, aber das ist eine Phase, durch die man durch muss und wo ich auch alle Dortmunderinnen und Dortmunder, die wie ich dem BVE nun als die beste Fußballwelt ansehen, einfach Gelassenheit haben müssen. Man muss denen die Chance geben, sich zu berappeln. Dass das psychologisch ein bisschen eine Rolle spielt, ist klar. Gucken wir uns die Spiele in der Champions League an vom BVB, dann hat er 4-mal hintereinander gewonnen. Und er wird sich auch berappeln. Er muss aufpassen, dass er wieder auf die oberen Plätze kommt, insbesondere auch mit Blick auf die nächste Saison der Champions League. Aber ich bin da nicht nervös. Die Spieler, der Trainer Watzke als Geschäftsführer ist nach wie vor eine Spitzenaufstellung. Insofern nicht zaudern, nicht zweifeln.
Radio zum Mitnehmen. Den Eldoradio-Podcast findest du im Netz unter eldoradio.de.